Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Ich sag Mahlzeit am Freitag. Die Themen dieser Woche waren Schreckensgespenst 5G-Netz, Leben nach dem Schlaganfall, Sucht in der Familie und die Volksabstimmung in Ludisch.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Enorm gesundheitsschädlich oder völlig harmlos. Das sind die Extrembewertungen für das neue 5G-Netz. Das ist die nächste, die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Künftig kann man 100-mal so viele Daten in viel weniger Zeit transportieren. Die Zahl der besorgten Menschen steigt. Bürgerinitiativen gründen sich. Das sei alles nicht nötig, sagt dazu die Mobilfunkindustrie. 5G sei nichts Neues. Für unsere Sendung erläuterte Gregor Wagner die neue Technologie. Gregor Wagner ist der Pressesprecher des Forums Mobilkommunikation.
Wenn wir uns miteinander unterhalten würden, face to face, dann ist das Protokoll die deutsche Sprache und die Technologie sind die Schallwellen, die wir produzieren. Wenn wir jetzt eine Sprache finden, die deutlich effizienter ist, vielleicht ganz einfach nur schneller sprechen oder Englisch ist zum Beispiel um ein Drittel effizienter als Deutsch, das weiß man, dann erreicht man auf diese Art und Weise die Verbesserung des Protokolls. An der Technologie selber, sprich an den Schallwellen, müssen wir nichts ändern. Und genauso verhält es sich auch beim Mobilfunk. 5G ist eine Weiterentwicklung der Quasisprache 4G, 3G, 2G. Die Technologie bleibt aber Funk. Da muss ich nicht in höhere Frequenzen oder in andere Frequenzen, sondern da bleibe ich ganz einfach in der Funktechnologie.
Das war Gregor Wagner vom Forum Mobilkommunikation. Ganz so einfach ist es nicht, sagte dazu mein Gast am Montag. Und das war Hans-Peter Hutter, er ist Umweltmediziner an der Med-Uni in Wien. Und wie zu erwarten war, gab es eine sehr, sehr intensive Diskussion zwischen Dr. Hutter und Gregor Wagner. Hier kurzer Ausschnitt zunächst, Hans-Peter Hutter.
Wir stehen schon vor etwas Neuem, denn auf der einen Seite sind es tatsächlich höhere Frequenzen, die uns ins Haus stehen. Die wurden ja noch nicht versteigert. Es wurde nur 3,45 Gigahertz versteigert. Das, was 5G tatsächlich ausmacht, also das sind höhere Frequenzen im 20, 25 Gigahertz Bereich, möglicherweise noch höher. Also es gibt höhere Frequenzen, die hier verwendet werden. Dass man hier einfach von dem ausgehen kann, dass das eine wie das andere ist, ist definitiv nicht der Fall. Mhm. Und ich ganz ehrlich, selbst das Bundesamt für Strahlenschutz hat bereits ganz klar gesagt, es braucht hier Erkenntnisse, Forschungen zu diesen neuen, uns ins Haus stehenden Frequenzen. Das ist alles, was man möchte. Und das ist auch, glaube ich, das gute Recht der Bevölkerung zu wissen. Naja, wir schauen uns das jetzt wirtschaftlich an. Das ist gemacht worden, nämlich an. Technisch wird noch dran gearbeitet. Aber wir wollen uns das auch ganz klar gesundheitlich uns anschauen. Okay. Also ich sehe da jetzt überhaupt kein Problem mehr in dieser Argumentation.
Also zuerst einmal, die im zweistelligen Gigahertz-Bereich, diese Anwendungen, die es wahrscheinlich irgendwann mal geben wird, von denen sprechen wir heute noch nicht, weil das ist im Moment noch Zukunft. Da gibt es, da muss erst harmonisiert werden, da gibt es erst Konferenzen dazu, wo das überhaupt laufen kann, weil das muss ja weltweit harmonisiert werden, damit sich das gegenseitig nicht stört. Was den wissenschaftlichen Aspekt von den Frequenzen im zweistelligen Gigahertz betrifft, ist das überhaupt nichts Neues. Wie gesagt, es gibt ja heute schon jede Menge Anwendungen im zweistelligen Gigahertz-Bereich und die sind übrigens auch erforscht. Also wenn der Professor Hutter meint, dass das etwas vollkommen Neues ist, dann irrt er ganz einfach.
Die Radartechnologie und wie diese aussendet, ist komplett anders. Davon gehe ich aus, wie das zukünftige 5G. Dementsprechend kann ich bestimmte Studien hernehmen, die es da gibt und im Millimeterbereich einmal mir das genau anschauen. Aber es gibt definitiv keine zu den entsprechenden technischen Eigenarten, wie 5G sein wird. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir jetzt unseren Finger drauf haben.
Soweit Hans-Peter Hutter. Wie gesagt, er ist Umweltmediziner an der Medizinischen Universität in Wien. Immer mehr Menschen werden aufgeschreckt und sind besorgt. Eine Infoveranstaltung am Dienstag in Lauterach zählte insgesamt 700 Besucher. Und dabei gab es auch einen Vortrag von Viktor von Tönges. Er ist Ganzheitsmediziner in der Paracelsius-Klinik in St. Gallen. Und Dr. Tönges sagt, bereits die jetzt angewendete Mobilfunktechnologie könne durchaus gesundheitsschädlich sein.
Die sind schon bei der erlaubten Strahlung jetzt und sogar weit unter den Grenzwerten festgestellt. Und mit 5G wird sich das enorm intensivieren, schon dadurch, dass zum Beispiel statt einer Keule 64 Keulen von einem Strahler ausgehen und wegen der hohen Frequenz und der geringen Eindringdichte müssen Antennen in kurzem Abstand aufgestellt werden. Und es ist zweifellos, das ist auch beantragt, dass es eine viel höhere Strahlenbelastung geben wird. Und dann sind diese Störungen natürlich noch viel mehr.
Wir wissen, dass das zentrale Nervensystem beeinflussbar ist. Schlaf, Einfluss auf die Gehirnströme, auf bestimmte Neurotransmitter, also Botenstoffe, die im Gehirn zu tun haben. Wir kennen bestimmte Wirkungen auf der Zellebene. Das, was hier wesentlich ist, ist, dass man oft diese Effekte nicht einfach einordnen kann. Sind sie gesundheitsgefährlich? Sind sie gesundheitsschädigend? Deswegen, und das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck einer Beurteilung, ist aus unserer Sicht, und so hat das auch quasi einige andere gesagt, ja, wir nehmen diese Effekte ernst und möchten hier entsprechende Vorsorgemaßnahmen.
Soweit Professor Hutter. Bei der Diskussion in unserer Sendung sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstens, es gibt große Informationslücken über die Technologie an sich und noch mehr Sorgen. Hier die Sorgen von der Frau Ordner.
Und zwar folgendes, ich habe gehört, dass das G5-Netz ausgebaut wird, und zwar insofern, dass da sehr viele Antennen dazu installiert werden müssen, dass das flächendeckend wirkt. Und dann habe ich noch gehört, dass das G5 so ähnlich wie die Mikrowelle ist sozusagen und eben Kurzwelle und dann habe ich das Gefühl, wir werden da verbrutzelt.
Es ist physikalisch so, und ist auch unbestritten, dass man eben mehr Anlagen braucht, weil die Reichweite dieser Wellen nicht so groß ist. Ja? Das hat jetzt einen Vorteil, nämlich dass die Quelle an sich weniger abstrahlt. Ja? Der Nachteil ist, dass man natürlich unglaublich viele neue Antennen bauen muss, irgendwie Antennenstandorte. Sonst kommst du ja nicht zu diesem Netz, das sich miteinander dann auch synchronisiert und alles funktioniert. Also das hat Vorteile in dem Sinn, in dem es weniger abstrahlt. Nur kann man prinzipiell auch nicht davon ausgehen, dass man sagt, die strahlen weniger, daraus folgt, die Belastung der Bevölkerung wird auch geringer. Das kann man deswegen nicht sagen, weil es natürlich immer eine Frage ist, wie die räumlich verortet sind.
Die neue Spannungsstätte Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Wir kommen zum Dienstag. Jährlich erleiden 1200 Personen einen Schlaganfall in Vorarlberg. Allerdings, und jetzt bin ich beim Sterben, und das ist erfreulich, sinkt die Sterblichkeit, weil die Akutmedizin immer besser und schneller wird. Das heißt aber auch, immer mehr Menschen müssen leben mit den Folgen des Schlaganfalles. Ein solcher Betroffener ist Stefan Rittlop. Er hatte vor 7 Jahren eine schwere Gehirnblutung.
Gegenseitig bin ich eine sogenannte Parese. Aha. Medizinisch, und das ist eine Beeinträchtigung, also eine Art Lähmung, dass die Feinmechanik von der Hand zum Beispiel, von der Hand oder das Laufen, der Vorderfuß nochmal so anhebt. Man kann viele Sachen mit einer Orthese oder mit viel Trainieren wieder eine Klee in die Richtung bringen, dass es besser geht, aber jeder Tag, wie gesagt, jeder Schritt, man wird alles wieder erinnern, dass es einfach nochmal so einfach und von selber einfach geht.
Es sind ja oft die ganz kleinen Kleinigkeiten des täglichen Lebens, die dann einem fast zum Verzweifeln bringen. Hose zu machen, geht.
Geht gut. Mhm. Aber zum Beispiel Knöpfen am Hemd, der oberste Knopf oder so.
Ja, lädt man halt auf.
Ne? Lädt man offen, richtig. Steht in dieser Quelle. Riesig, aber das vor am Anfang schon bei der Therapie. Man muss einfach versuchen, zum Alles selbst bewältigen. Es sind schon Personen in meinem Umfeld, natürlich logisch meine Familie, wo man jederzeit da hilft und Frau, Kinder, alles. Aber man muss einfach versuchen, zum viel Zeug selbst in die Hönne und selbst so erledigen, dass man niemanden braucht dazu.
sagte Stefan Rittlob am Dienstag als Gast in Neues bei Neustädter. Vor 9 Jahren hatte Kurt Gersi einen Schlaganfall. Sein Weg ist ebenso mühsam. Er ist, wenn er das Haus verlässt, auf Hilfe angewiesen. Außerdem hat er seit einigen Jahren mit Schmerzattacken im rechten Arm zu kämpfen. Deshalb konnte er auch am Dienstag nicht zu uns ins Studio kommen. Ich habe ihn am Telefon gefragt, ob er ein halbwegs normales Leben führen kann.
Halbwegs normal ist übertrieben, aber für meine Schwere der Erkrankung ist es eigentlich ein gutes Leben, mit Hilfe natürlich, ist klar, ohne Hilfe komme ich nicht zurecht. Und wenn die Schmerzen weniger und leichter sind, dann bin ich halt mehr unterwegs, dann kann ich mehr Gas geben. Und wenn die Schmerzen stärker sind, dann werde ich leider Gottes blockiert in vielen Dingen. Und es ist eigentlich die Bestätigung für mich, dass ich so gut wie möglich zu Hause autonom sein kann. Sobald ich das Haus verlasse, bin ich permanent auf Hilfe angewiesen, das weiß ich, damit kann ich leben. Und Sie haben vorhin angesprochen, wegen des Selbstwertgefühls, das habe ich.
Du stehst im Alltag auch das sich selbst fordert und nach wie vor Therapie macht. Schau, dass der Körper und der Geist funktioniert. Sage ich, Gott, alle der, was noch will. Okay. Also ja, ich denke, es geht nichts mehr. Es geht nur mal so in einem großen Bereich nach vor, aber so millimeterweise, wo man sieht, wohl andere Personen merken es dann mehr, wie man selber merkt, wo sagen, du bist halt wieder besser, wie du bist vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Und das ist wieder Motivation, zum einfach auch weitermachen, zum jeden Tag schauen, dass es am Ringsum geht, das Rädchen.
Das, was Stefan Rittlob jetzt gesagt hat, wird übrigens auch wissenschaftlich bestätigt. Philipp Werden ist der Primat der Akut-Neurologie am Landeskrankenhaus in Feldkirch.
Und das, was man früher gedacht hat, wo man gesagt hat, nach einem Jahr sozusagen müssen die Beschwerden weg sein oder besser sein, sonst werden sie nie mehr besser, das ist ja Schnee von gestern. Wir wissen heutzutage, dass man durch regelmäßiges, ständiges Behandeln, sich selbst behandeln, dass man selbst irgendwelche Therapien macht, auch zu Hause, über viele Jahre einen Fortschritt bekommen kann oder einen Fortschritt erfährt. Natürlich sind die Fortschritte dann von Monat zu Monat weniger, das ist uns klar natürlich, allerdings die Fortschritte sind da. Und wenn man es schon schafft, dass der Status gleich bleibt, also der Patient nicht schlechter wird, ist es auch schon gut. Das heißt, wir machen diese ganzen Therapien, Physiotherapie, Ergotherapie, auch deswegen, dass man nicht schlechter wird. Und das hat man früher nicht so gedacht. Wir haben gedacht, so Schlaganfall, so hat sich eh Ende und man kann eh nichts tun. Das ist zum Glück alles passé.
Sagt Primar Philipp Werner. Der Schlaganfall ist weit verbreitet und er kommt auch ziemlich heimtückisch. Er kündigt sich zum Teil an. Hier die Geschichte vom Herrn Fellner.
Ich habe da jetzt im Sommer zwei versteckte Schlaganfälle gehabt, im Urlaub. Also einmal ist mir die Hand hängen geblieben, einmal der Mundwinkel, aber das ist in ein paar Minuten weggezogen. Und wo ich heimgekommen bin, habe ich einen Armladen gehabt, also der dritte. Und da war ich höchste Eisenbahn. Man hat da oben am Spital in Feldkirch mich operiert. Gleich. Man hat die Schlagader freigelegt. Man hat alles durchgeputzt. Und ich bin da eine Woche da gewesen. Danach habe ich Therapie gemacht und ich muss auf Holz klopfen. Es ist nichts geblieben.
Herr Fellner, eine Frage noch. Wie viel Zeit verging zwischen den ersten beiden Kleinen und dem Großen?
Ja, es ist ungefähr innerhalb von 4 Tagen. Mhm. Ich bin nachher, wo ich das zweite Mal das gehabt habe, bin ich nach Hause gefahren vom Urlaub. Und da ist nichts gewesen noch. Und einen Tag später nach unserer Garage. Und dann war ich jetzt die Eisenbahn.
Ich kann es ganz genau erklären und erzählen, weil ich einfach jede Sekunde einfach auch über die lange Zeit auch gemerkt habe. Und dann ist es gesehen, ein Schlag, wortwörtlich wie ein Schlaganfall, ein Schlag auf den Kopf mit einem massiven Schmerz, einem bewusstlosen Schmerz und nichts anderes als etwas noch umfallen. Und ich gemerkt, dass es mich einfach am Boden zieht, so hat er sich angekündigt.
Okay. Also aber Tage davor oder Wochen davor nichts?
Stress, nicht mehr und halt schlaflose Nächte zum Teil, aber dass ich Kopfweh gehabt oder irgendetwas geändert, nee, nichts.
Sagt Stefan Rittlob. Wie erwähnt, hat die Akutmedizin große Fortschritte gemacht, aber die nützt uns nur dann, wenn wir den Schlaganfall auch erkennen und wenn wir die Behandlung beginnen können, sagt Primar Philipp Werner.
Wichtig ist, dass die Bevölkerung weiß, dass man beim Schlaganfall akut handeln muss, weil wir als Mediziner, wir als Neurologen haben nur ein paar Stunden Zeit, diesen akut aufgetretenen Schlaganfall überhaupt zu behandeln. Danach, wenn die Zeit abgelaufen ist, können auch selbst wir nichts mehr tun. Das heißt, Sie müssen erkennen, dass es wichtig ist. Und der Schlaganfall ist eine Erkrankung, die weltweit am häufigsten zum körperlichen Leid führt, also zu körperlichen Einschränkungen führt. Deswegen soll jeder oder jede immer darauf aus sein, dass wenn so ganz plötzliche Beschwerden am Körper auftreten, wo es um irgendwelche Ausfälle geht, wie Lähmungserscheinungen, Gefühlsstörungen oder auch Sprachstörungen, wirklich sofort reagiert, die Rettung alarmiert, die dann letztlich die Rettungskette ins Laufen bringt und die Patienten schnellstmöglich dann auch in ein Zentrum bringt, wo man Schlaganfälle akut behandeln kann.
Am Mittwoch war unser Thema Sucht in der Familie. 370.000 Alkoholabhängige gibt es in Österreich. Das bedeutet, dass mehr als 1 Million Angehörige von dieser Sucht mit betroffen sind. Für Vorarlberg ergibt es eine Zahl von mehr als 50.000 Betroffenen. Die Caritas startet eine neue Initiative, damit Hilfsangebote besser bekannt werden. Monika Kromi leitet die Suchtberatung der Caritas und sie war bei mir zu Gast.
Es ist so, dass wir einfach merken, dass sich Suchtmuster in den Familien fortsetzen und wir mitunter schon Generationen haben, die zu uns kommen. Und wir wollen eigentlich das Problem an der Wurzel packen. Das ist unser Thema. Das Zweite ist einfach, dass wir in der Gesellschaft sensibilisieren wollen zu diesem Thema und auch eben zu dem Thema, was Angehörige auch leiden. Das ist uns sehr wichtig. Und eben einfach den Angehörigen wirklich Mut machen, dass sie kommen. Weil wenn die Angehörigen sich Hilfe suchen, dann ist das für die Kinder wiederum auch gut. Und somit hoffen wir, dass wir den Familien insgesamt helfen können.
Sagt Monika Kromi, Leiterin der Suchtberatung bei der Caritas. Sucht entwickelt sich, sie kommt nicht von heute auf morgen und deshalb ist die Einschätzung für Angehörige sehr schwierig, sagt Michael Willis, er ist der Primar von der Maria Ebene.
Als Angehöriger muss man natürlich dann tätig werden, wenn man selber darunter leidet oder wenn man merkt, okay, das Gegenüber leidet darunter. Dann muss man natürlich ganz offen ansprechen. Je früher man das anspricht, desto leichter tut man sich nach im Endeffekt. Und so etwas, was man gerade erfahren hat, ist immer leichter zum Ansprechen. Aber sobald es gerade in der Arbeitswelt Schwierigkeiten gibt, denke ich mal, kann man als Angehöriger gerne mal sagen, okay, du musst jetzt schauen, dass du deinen Job behalten kannst, dass weniger Krankenstände da sind, dass du weniger oft fehlst. Oder wenn es in der Beziehung zu Streitigkeiten aufgrund vom Alkoholkonsum gibt, ist natürlich auch immer ein Grund zu sagen, okay, ich hätte jetzt gerne wieder einen nüchternen Ehepartner.
Ich denke, grundsätzlich warten sie zu lange. Es ist schon oft so, dass sie sich sehr früher Sorge machen um den Alkoholkonsum des Partners. Und sie kommen sehr oft mit der Frage zu uns, ist mein Partner nun schon süchtig, ja oder nein? Also das beschäftigt viele. Aber sie merken sehr oft schon sehr früh, dass da etwas nicht stimmt. Wenn jemand unzuverlässig wird, wenn jemand Termine immer verpasst, gesundheitlicher Zustand nicht mehr so gut ist oder der Arbeit nicht mehr regelmäßig nachgegangen wird. Es gibt sehr viele Anzeichen, wo es nachher sichtbar wird.
Für Neues bei Neustädter habe ich auch ein Interview mit Martin gemacht. Er leitet eine Gruppe der anonymen Alkoholiker. Er war jahrelang alkoholabhängig. Jetzt ist er seit 26 Jahren trocken. Ich habe den Martin gefragt, wie sich seine Frau hätte verhalten sollen, damit es ihm wirklich genützt hätte.
Also ich war es heute so viel, dass man meine Frau nicht aushelfen hätte können. Mit allem, was sie da hat. Meine Frau hat immer das Beste in der Situation gemacht, das, was sie heute. Anders war es gerne nicht möglich. Aber was ich sagen will, sie hat auch nicht Hilfe angenommen. Sie hat auch immer gemeint, sie schafft es allein. Er war an der machtlos der Alkoholkranke gegenüber, ist sie gescheitert. Heute weiß sie aber darüber mehr. Wir haben zum Beispiel bei der anonymen Alkoholiker oder bei der Betroffenen, heißt der erste Schritt, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind. Aber das ist ein Totalschwer, wir nennen das Kapitulation gegenüber dem ich kann nicht mehr. Und ich habe mir helfen müssen. Und so ziehe ich das auch bei den Betroffenen, dass sie sich Hilfe holen, weil sie daran auch krank werden. Also sie sind, wenn du abhängig bist, co-abhängig heißt das, bist auch krank. Also das ist das, was sie hüt.
Soweit der Martin. Wie gesagt, er leitet eine Gruppe der anonymen Alkoholiker. Wenn Sie Probleme haben im Internet, finden Sie sofort Kontakte zu den AAs. Aber wie reagiere ich als Angehöriger richtig? Und ich muss dazu sagen, diese Antwort gibt es nicht. Das wurde vor allem in unserer Diskussion deutlich, hier zwei verschiedene Geschichten. Zunächst Die erste Frau, die anonym bleiben wollte, erzählt uns ihre.
Ich denke, das Thema Sucht ist ein großes Thema, wenn sie in der Familie ist, wenn derjenige nicht bereit ist, also wenn es Medikamentensucht ist und man sehr lange braucht, oder zumindest bis dann wirklich der erwachsene Mensch eigentlich, eine erwachsene Tochter, bereit ist zu dem, oder? Mhm. Also ich habe das aus eigener Erfahrung, es hat sehr lange gedauert, aber es war dann auch wirklich soweit im letzten Jahr und es war die Medikamentensucht einfach und wo das dann jetzt behandelt war, ist auf der Ebene, wo wir sehr dankbar sind, dass sie das so gemacht hat. Und aber der Prozess ist sehr lange und als Angehöriger ist es ganz schwierig, an die Person heranzukommen. Also es braucht dann einfach einen Punkt, wo sie selber auch bereit sind.
Was hat dann schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass ihre Tochter sich behandeln ließ?
Schlussendlich war der Ausschlag, dass es ihr einfach gar nicht mehr gut gegangen ist und dass sie dann wirklich auf uns als Eltern noch zugekriegt und gesagt hat, so ist es jetzt und ich muss was tun. Und dann war dann wirklich die Folge, dass wir gesagt haben, okay, das packen wir gemeinsam, das tun wir, das machen wir. Und wir haben heute einfach einen anderen Mensch vor uns, muss ich ganz ehrlich sagen, wo sich sehr vieles geändert hat.
Einen ganz anderen Ausgang nahm die Geschichte dieser Frau.
Ich bin selber als Angehörige betroffen gewesen, immer noch. Mein Ex-Mann war Alkoholiker. Ich war 1,5 Jahre betreut in der Angehörigenfachstelle von der Caritas Zwellkirch. Und es hat mir wahnsinnig gut getan. Die aktuelle Situation ist, dass die Scheidung läuft. Und dass ich auch während der Trennungsphase noch Unterstützung von der Suchtfachstelle gekriegt habe, um die Sache klar sehen. Zum klar sehen, wo meine Verantwortung sind, wo sie nicht sind, wo ich die Kinder aus dem rausholen muss, wo einfach ja, Unterstützung für mich da war.
Ab welchem Zeitpunkt haben Sie gewusst, jetzt wird es kritisch, jetzt muss ich mir helfen lassen, jetzt geht es so nicht mehr weiter?
Wo ich gemerkt habe, dass ich nur mehr ich selber bin. Dass ich mich so verbirgen muss, dass das alles am Laufen bleibt und ich die komplette Verantwortung für alles, was mit der Familie, mit allem unserem Leben, unserer Beziehung zum Tag hat, ich übernommen kann.
Und die Sucht ist jetzt der Grund für die Scheidung?
Ja.
Trinkt Ihr Mann noch?
Ich nehme es auch, ja. Also wir haben Kontakt wegen den Kindern auch, weil er noch ein Umgangsrecht mit dem Kind hat. Aber ich kontrolliere das nicht, ob er was trinkt oder nicht. Er weiß ganz genau, dass ich ihm die Kinder verbieten kann, wenn ich die Befürchtung habe, dass er trinkt, während er die Kinder hat. Und an das hält er sich auch. Und was dazwischen ist, ist mittlerweile seine Privatangelegenheit, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben.
Zum Schluss für dieses Thema noch ein paar Gedanken von Primar Willis von der Maria Ebene. Noch einmal zum Verhalten Angehöriger.
Das Wichtigste im Umgang ist immer schauen, dass man die Kommunikation aufrechterhaltet, dass man ins Gespräch findet, dass man offen über Probleme reden kann, dass man offen über Schwierigkeiten reden kann. Wenn man sieht, dass da was konsumiert wird, das Kontrollieren ist oft schwierig. Und so Kontrolle hat natürlich zur Folge, dass die Patienten oder die Angehörigen nachher sich verstecken, sich weiter zurückziehen. Besser ist offen ansprechen, Möglichkeiten geben, dass sie wieder Vertrauen finden können zu einem.
Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Die Spannung steigt. Am Sonntag gibt es in Ludesch eine Volksabstimmung. Die geplante Betriebserweiterung von Rauch wird da Thema sein. Es geht um 6,5 Hektar, die in der Grünzone sind. Das Volk muss entscheiden, ob diese Grundstücke wirklich umgewidmet werden sollen, damit dieses Projekt realisiert wird. Bürgermeister Dieter Lauermann ist wenig glücklich ob der aktuellen Situation, denn er spricht von einem gespaltenen Dorf.
Wir werden zusehends mehr Gräben in die Gesellschaft gezogen. Es kommt zu heftigen Diskussionen in den Vereinen, es kommt zu heftigen Diskussionen unter den Bürgern, es kommt zu Plakataktionen. Also ich denke, hier wird sicher einiges an Scherben produziert, was wir grundsätzlich nicht wollen. Und ich kann hier nur appellieren, dass wir jetzt wieder etwas einen kühleren Kopf bewahren und kann nochmal nur alle bitten, an der Abstimmung teilzunehmen. Mhm.
Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, das ist ein sehr, sehr hoher Preis für direkte Demokratie?
Absolut. Ich denke, das ist ein sehr, sehr hoher Preis. Und nun auch nicht ich denke, ist die Bevölkerung auch wirklich schon so weit, dass sie auch tatsächlich sieht und auch mitkriegt, was diese Instrumente alles bewirken. Natürlich hat die Demokratie einen hohen Stellenwert, aber ich glaube, es sind nicht immer alle Bürger auch tatsächlich bereit, das zu begreifen, was das auch tatsächlich am Ende des Tages bedeutet.
Sagt Bürgermeister Dieter Lauermann aus Ludesch. Bei der Fragestellung ist es ein wenig merkwürdig. Ich zitiere kurz. Also die Fragestellung lautet, sollen die im Ludescher Neugut liegenden Grundstücke, und dann kommen mehrere Zahlen, Freifläche Landwirtschaft bleiben? Das ist die Frage. Das bedeutet nun, wer für das Projekt ist, der muss mit Nein stimmen. Wer gegen das Projekt ist, der muss mit Ja stimmen. Und es ist in keiner Weise klar, ob der Entscheid am Sonntag auch wirklich die endgültige Lösung für die ganze Diskussion ist.
Eine Volksabstimmung hebt einen rechtlichen Beschluss auf. Diesen gibt es nicht. Also ist es nur eine Meinungsbildung. Natürlich ist es schon so, dass wir die Meinungsbildung des Volkes nicht ignorieren werden und möchten, logischerweise. Nur es stellt sich schon die legitime Frage, wenn zum Beispiel eine sehr schwache Beteiligung wäre und dann vielleicht auch noch zusätzlich ein knappes Ergebnis, ob es dann im Sinne von der Entwicklung von Ludesch ist, dass wir das nicht nochmal auf jeden Fall auch in den politischen Gremien diskutieren. Und das ist ja nicht meine Entscheidung, das ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung schlussendlich.
Sagt Bürgermeister Lauermann. Die Abstimmung in Ludesch hat jedenfalls Signalwirkung für das ganze Land, denn die Problematik mit dem Bodenverbrauch ist ja nicht neu und auch die Problematik mit der Grünzone gibt es in einigen Gemeinden. Erich Teufel ist bei Rauch für die Unternehmenskommunikation zuständig und er geht in seiner Beurteilung der allgemeinen Bedeutung der Volksabstimmung noch einen Schritt weiter.
Man muss sehen, dass Vorarlberg, der Wohlstand, das schöne Leben, das wir haben, das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht vom Himmel. Vor 100 Jahren war Vorarlberg noch eine der ärmsten Regionen der Welt überhaupt. Wir sind inzwischen eine der reichsten Regionen der Welt und auch eine der schönsten, deshalb, weil die Wirtschaft hier so gut funktioniert. Wir haben die Textilkrise der 70er überstanden. Wir sind heute sehr, sehr erfolgreich. Und das nur deshalb, weil wir Vorarlberger alle sehr fleißig sind, weil wir gute Ideen haben und weil wir gute Dinge machen, die in der ganzen Welt gefragt sind. Wenn jetzt das klare Signal an die Vorarlberger Unternehmen kommt, wir wollen euch hier nicht mehr, geht woanders hin, dann ist das wirklich eine Alarmmeldung. Und was das mittel- und langfristig für Vorarlberg bedeutet, darüber will ich gar nicht nachdenken.
Also bei einem Nein am Sonntag würden Sie dieses Signal sehen?
Ich würde sagen, ja. Das ist sehr, sehr klar, weil gerade Ludesch, es gibt in Vorarlberg wahrscheinlich keinen besseren Standort für ein Unternehmen, als den Ludesch dort anzubieten hat. Es ist weit ab weg von der Ortschaft, es ist weit ab von den nächsten Anrainern. Es fährt kein einziges Lastauto auch nur bei einem einzigen Anrainer vorbei, das zu Rauch hinfährt. Wir sind direkt an der Eisenbahn, wir haben einen Bahnhof dort, wir haben eine eigene Kläranlage. Es ist ein perfekter Wirtschaftsstandort für die Gemeinde und für Rauch. Und wenn man diesen Standort ablehnt, wo soll man dann sonst noch das wirtschaftliche Unternehmen in Vorarlberg?
Erich Teufel war das. Er ist bei der Unternehmenskommunikation von Rauch. Pro und Contra natürlich auch in der Diskussion. Und es wurde deutlich, wie gespalten das Dorf ist.
Ich möchte sagen, ich glaube, wir können nur so, ich empfinde es manchmal für fast ein bisschen überheblich, sagen, dass wir die nicht brauchen, weil es uns wirtschaftlich so gut geht. Wir sind aber alle angewiesen auf einen Arbeitsplatz. Nur mit einem Arbeitsplatz können wir auch Wohnungen zahlen. Und dann denke ich mir, müssen wir auch froh sein und vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand denken und sagen mal, die sollen die Chance kriegen und die machen das sicher richtig.
Diejenigen, wo daran denken, daran einen Teil zuzustimmen, sollen sich bitte ganz gut überlegen, was sie tun, wenn sie dem sündigen Kapital, wenn sie mit dem sündigen Kapital ins Bett gehen und sich mit dem verbinden.
Ich bin für die Erweiterung vom Rauch und ich bin LKW-Fahrer. Das heißt, ich führe unter anderem auch Züge für Rauch umeinander. Und was wir im Land umeinander fahren, kreuz und quer, weil man nie mehr bauen darf, weil überall kein Platz ist, das sollte auch mal zur Sprache kommen. Das ist einfach ein Wahnsinn.
Es wird nie davon gesprochen, was hier erzeugt wird. Die Erzeugung von Aluminiumdosen braucht am meisten Energie von allen Rohstofferzeugungen. Es ist daher ein Unsinn, so viel dieser Dosen auf der ganzen Welt zu erzeugen mit einem dieser Getränke, das überhaupt nicht gesund ist. Da wird nie gesprochen über Aluminiumdosen.
Genau diesen Punkt, den dieser Herr angesprochen hat, führt auch die Initiative Ludesch ins Treffen. Welche Kompromisse müssen oder dürfen wir auch, was die produzierten Waren anbelangt, noch machen? Fragt dazu Christoph Aigner, Sprecher der Initiative.
Das wird ohne die Wirtschaft nicht gehen. Es wird ein Umdenken brauchen. Und das heißt, wie schaffen wir es hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften? Und das inkludiert natürlich ein nachhaltiges Konsumieren. Die Zeiten von so großen Industriekomplexen sind möglicherweise vorbei, wenn zum Beispiel Kostenwahrheit hergestellt wird, was wirklich die Produktion von CO2 und Treibhausgasen angeht. Und zwar wirklich direkt und indirekt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es einfach in der Vergangenheit zu einem anderen Umgang mit dieser Landesgrünzone gekommen ist. Das zeigt die Hydro Nenzing im Wallgau, sind drei Beispiele, das zeigt Liebherr, das zeigt natürlich diese Rauchgeschichte, im Unterland ist es Alpler etc. etc. Und wir brauchen ein breites Umdenken und das, ja, ich denke, da sind so zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Initiative Ludesch wichtig.
Ein paar Stimmen zu den Themen dieser Woche. Volksabstimmung Ludesch, Herbert Burtscher schreibt, was mich stört ist, dass wir unsere Landschaft für was Sinnloses opfern, für ein total sinnloses Getränk. Die Alternative, wieso bauen solche Firmen nicht wie die VKW in den Berg? Sensationeller Vorschlag, Dankeschön, Herr Burtscher. Dann der Rudi aus Lustenau, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, auch Thema Ludesch übrigens. Rauch bietet der Gemeinde 5 Millionen Euro Spende an für den Fall, dass die Volksabstimmung gut ausgeht. Ist das nun echte Verantwortung für die Bevölkerung oder will man hier nur Stimmen kaufen? Dann noch zum Thema 5G-Netz. Der Herr Kindle aus Liechtenstein schreibt, die 5G-Technologie wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Unter anderem hängt das autonome Autofahren davon ab. Das stimmt, Herr Kindle. Dann haben wir Vorarlberg, ORF.at, links oben die Rubrik Radio Vorarlberg. Da finden Sie auch Neues bei Neustädter. Und der Blick auf den Montag, bei uns das Thema Kinderarmut. Jedes fünfte Kind ist betroffen. Das ergibt für Vorarlberg etwa 15.000 Personen. Wie kann man richtig helfen? Die Caritas setzt neue Schwerpunkte. Deshalb ist Direktor Walter Schmulli bei mir zu Gast. Und jetzt, gestern haben wir gestern, heute in voller Pracht, Ansage, Töre, Philipp Heil. Grüß dich.
Servus. Ich habe mich auch groß angekündigt während des Titels vorher. Ja, heute Klassiker Martini-Markt in Dornbirn und da sind wir natürlich dabei und trotz suboptimalem Wetter haben wir einen gefunden, der sowas von happy ist, dass Martini-Markt ist und der wird dann bei mir am Nachmittag zu Gast sein.